Welcome back.
Herzlich willkommen zum aktuellen WhatsApp Prof. Hallo Walter.
Wie geht's dir heute?
Danke, sehr gut. Und dir?
Auch gut, danke.
Schön. Möchtest du mit einem Gebet anfangen?
Gerne doch. Unser himmlischer Vater, ohne dich können wir nichts tun. Du hast uns so viel Weisung und Weisheit in all deinen Schriften und deinem Wort gegeben. Bitte hilf uns, in dein Wort einzutauchen, um die Antworten zu finden, die dort verborgen sind. Gib uns Weisheit. Lass deine Engel uns beschützen, dass wir als Volk bereit sind für dein baldiges Kommen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen. Heute beschäftigen wir uns wieder mit ein paar Fragen, die wir im Laufe der letzten Wochen erhalten haben. Alles schaffen wir natürlich nicht, aber wir versuchen, auf die meisten einzugehen.
Naja, weil viele Menschen Fragen stellen, die dann von anderen beantwortet werden.
Genau, das hilft.
Ja, das hilft sehr. Das ist sehr schön. Und danke auch an all die netten Kommentare. Und danke auch, dass Sie dranbleiben mit kritischen Fragen.
Und Kommentaren. Ja, danke auch an unsere Abonnenten.
Ja.
Wir schätzen alle Zuschauer von WhatsApp Prof.
Ja.
Ein Zuhörer merkte etwas bezüglich der von dir erwähnten schnellen Entstehung von Ölfeldern an. Er meinte, dass Öl kein fossiler Brennstoff der Flut ist, weil Noah Pech verwenden musste beim Bau der Arche. Also musste es schon vor der Flut Öl gegeben haben. Kannst du dazu Stellung nehmen?
Gerne. Es ist bekannt, dass Öl ziemlich schnell entstehen kann, aus organischem Material unter bestimmten Umständen. Und es gibt Berichte über die schnelle Bindung von Öl, und das geschah schon vor der Flut. Sobald die Sünde in der Welt war, kam der Tod in die Welt. Und Verwesung wurde Teil der Umstände, als für die Welt diese neue Ära anbrach. Die Tiere veränderten sich, die Ernährung veränderte sich und Verwesung wurde ein alltäglicher Teil der Umweltbedingungen. Die vorsintflutliche Welt hatte eine so üppige Vegetation, es war also viel organisches Material vorhanden. Wenn das unter bestimmten Umständen verweste, konnte sich schon vor der Flut Pech bilden. Wenn natürlich die ganze Welt zerstört wird und diese Unmengen an organischem Material begraben wird, verrottend und lebendig, dann entsteht Öl. In diesem Sinne ist Öl ein fossiler Brennstoff. Aber es entstand schon vor der Flut, natürlich in einer viel geringeren Menge, aber da bildete es sich auch schon, also war Pech auch vorhanden. Das ist
ja, weil
richtig.
Ja von Adam bis zu Noah schon eine lange Zeit verstrichen war, seit es Verwesung gab.
Ganz genau.
Es gibt viele Fragen zum Nord- und Südkönig, zu unseren drei vergangenen Folgen. Und wir werden uns in einem der nächsten WhatsApp Prof damit beschäftigen.
WhatsApp Prof.
Ja, wir wollen noch eine kleine strukturierte Folgeserie machen, wie die vorherige. Und ich denke, dass die meisten der gestellten Fragen dort beantwortet werden, weil wir kein Bibelstudium gemacht hatten.
Nein.
Wir beschäftigen uns ja nur damit, wer der König des Nordens und der König des Südens ist. Wir haben ein paar Verse in Daniel betrachtet, haben uns aber nicht so detailliert damit beschäftigt. Die Einzelheiten findet man übrigens in Offenbarung Kapitel 11.
Ja.
Und das haben wir nicht berührt. Wir werden uns mit dem Süd- und Nordkönig in der nächsten Folge beschäftigen. Oder den beiden. Dann werden wir darüber sprechen, was ihre Merkmale sind.
Ja.
Dazu nur eine kurze Anmerkung. Die säkuläre Vorstellung, bei der man Gott aus allem heraushält, das ist die Philosophie des Südkönigs. Das bedeutet nicht, dass sie keine Religion haben. Ägypten war ein Volk, das Götzen anbetet. Sie hatten viele Götter. Aber auch in unserer modernen Zeit haben wir viele Götter. Wir sind auch eine Nation von Götzendienern. Dein Fernseher kann ein Götze sein. Sport kann ein Götze sein. Alles, was man im Übermaß macht, ist ein Götze. Man kann von vielen Götzen vom Wort Gottes abgehalten werden. Die Geisteshaltung des Südkönigs ist nicht gegen Götzenanbetung, sondern wendet sich dagegen, dass die eigentliche Wahrheit in die Richtung mit einbezogen wird. Und der Nordkönig ist der König von Babylon. Und die Religion Babylons war Baal-Anbetung. Eigentlich war es die Anbetung von Mutter und Kind. Und genauso wie der Südkönig war der Nordkönig ein Gottkönig. Ein Pharao war ein Gottkönig. Auch der Nordkönig ist so ein Gottkönig. Aber ihm ist es wichtig, dass man sich vor seiner Gottheit verneigt. Man muss es tun.
Ja, er zwingt das.
Er zwingt dich, seinen Anbetungsvorstellungen zu folgen. Entweder so oder gar nicht.
Genau.
Und die Geisteshaltung beider unterscheidet sich. Aber damit beschäftigen wir uns gesondert. Eine Frage noch, wer Moab ist. Die Moabiter entstanden ja aus den unglücklichen Verstrickungen Lots, nicht wahr? Seine Töchter wurden unter sehr unglücklichen Umständen von ihm schwanger. Und einer der Nachkommen dieser Verbindung war Moab. Sie waren deshalb im Grunde genommen Teil der Familie Abrahams.
Ja.
Mit den Amalekitern ist es genauso. In einem modernen Szenario wären die Moabiter verwandt mit jenen, die die Wahrheit haben. Aber in manchen Bereichen sind sie auf dem Holzweg oder haben verschiedentlich andere Ansichten, die nicht notwendigerweise biblisch sind. Daher kommt das.
Es kamen auch viele Fragen über Ellen Whites Empfehlung des Buches von Uriah Smith, Thoughts on Daniel and Revelation. Wenn doch Ellen White das Buch empfiehlt, wusste sie nicht, dass Smith die Türken für den Nordkönig hielt?
Es gab unter den Pionieren viele Diskussionen über den Nord- und Südkönig. Und Uriah Smith hat eine wunderbare Arbeit geleistet mit dem Verfassen dieses Buches, in denen er das Szenario darlegte. Er dachte, dass die Türken den Nordkönig darstellten. Andere sagten jedoch, aufgrund ihres Bibelstudiums, dass das biblisch in sich nicht stimmig wäre. James White war einer von ihnen. Er sagte, nein, der Nordkönig muss das Papsttum sein, weil der Nordkönig derjenige war, der die Kinder Israels seiner Religion unterwarf. Er schickte sie an seine Universitäten, um sie in seiner Religion zu erziehen. Und er veränderte ihre Namen, um seine Religion präsent zu machen. Das heißt, er wollte sie in sein religiöses System eingliedern. Wer macht das heute in der Welt? Offensichtlich ist das doch das Papsttum. Also gab es einige, die dachten, es ist das Papsttum. Also trat James White auf und verteidigte die Position, dass es das Papsttum ist und nicht die Türken. Dabei tat er das auf eine sehr scharfe Weise und gebrauchte seine Beweise und er wurde gerügt.
Das ist auch die nächste Frage. Warum rügte Ellen White ihn?
Er wurde nicht gerügt für das, was er sagte, sondern wie er es sagte. Er hätte zu seinem Bruder gehen und ihm sagen sollen, hör mal, was du sagst, ist biblisch nicht korrekt. Lass uns darüber nachdenken und es gemeinsam durcharbeiten. Sehen wir nach, ob wir nicht die Lösung dafür in der Bibel finden. Und wenn er darauf nicht gehört hätte, wäre es etwas ganz anderes gewesen. Aber so handelte James White nicht. Er ging gleich drauf los und griff den Menschen anstelle das Thema an.
Und deshalb rügte Ellen White ihn.
Genau. Ohne Zweifel hatte James White, was die Theologie betraf, recht. Ganz allgemein beinhaltet das Buch Thoughts on Daniel and Revelation viele gute Aspekte. Über diesen einen Punkt gab es zwar einen Streit, aber Ellen White empfahl das Buch. Ja, doch dieser eine Punkt wurde ganz klar herausgestellt und berichtigt, dass es keine Schwierigkeiten geben durfte, es selbst gedanklich richtig zu stellen, wenn man das Buch liest. Ich sehe jetzt darin kein Problem.
Okay, und wie du schon sagtest, wird es in den nächsten Folgen noch klarer werden.
Ganz genau. Wir werden in den nächsten Folgen noch darüber sprechen. Bezüglich der letzten Folge wurde auch gefragt, wo wir die Grenze ziehen sollten, wenn es um unsere Teilnahme am politischen Geschehen geht.
Ja.
Wie sieht es mit Wählen aus? Manche Leute denken, dass es eine Bürgerpflicht ist, an solchen Dingen teilzunehmen. Wo sollen wir also die Grenze ziehen? Vielleicht können wir eine Aussage aus dem Geist der Weissagung nehmen, um zu sehen, ob wir darüber mehr Klarheit bekommen können. Das ist aus Diener des Evangeliums, Seite 346 und 349. Der Herr möchte, dass sein Volk politische Fragen übergehe. Bei diesen Dingen ist Schweigen Beredsamkeit. Christus beruft seinen Nachfolger, eins zu sein in den reinen Evangeliumsgrundsätzen, die im Wort Gottes deutlich offenbart sind. Wir können nicht mit Sicherheit unsere Stimme irgendeiner politischen Partei geben, denn wir wissen nicht, für wen wir stimmen. Wir können auch nicht mit Sicherheit an irgendeinem politischen Plan teilnehmen. Sie sagt aber an anderen Stellen sehr wohl, dass man sich auf einer lokalen Ebene engagieren kann, wenn jemand für Abstinenz ist und es um eine Haltung zur Mäßigkeit geht, um denen Widerstand zu leisten, die nicht dafür sind. Aber da geht es um die lokale Ebene. Aber wenn es um die politischen Pläne geht, für welche Seite entscheidet man sich? Für welche Seite sollte man sich entscheiden, wenn man die aktuelle Debatte in den USA betrachtet? Es gibt auf beiden Seiten Fragen, mit denen man vielleicht übereinstimmt, und genauso gibt es auf beiden Seiten Dinge, denen man nicht zustimmt. Es gibt auf beiden Seiten Dinge, die sich zumindest biblisch anhören. Und genauso auf beiden Seiten Dinge, die sich definitiv nicht biblisch anhören. Wenn man ein Bürger des Königreiches Gottes wird, dann wird man ein Repräsentant. Und zwar ein Repräsentant von Gottes Reich. Für alle. Für alle Völker, Stämme, Nationen und Sprachen. Wie ist es mit einem Botschafter? Wählt der in unserem Land?
Nein.
Nehmen wir den französischen Botschafter in Südafrika. Geht er am Wahltag zur Wahl?
Nein.
Warum nicht?
Weil er kein Südafrikaner ist.
Er ist nicht aus Südafrika. Er repräsentiert in unserem Beispiel Frankreich, wenn er ein französischer Botschafter ist. Oder der deutsche Botschafter oder wer auch immer. Wenn man jetzt ein Bürger Gottes wird, herauskommt und sich absondert, wen repräsentiert man dann?
Gott.
Ja, Gottes Repräsentant. Diejenigen, die Christen sind, werden Ranken des wahren Weinstocks und dieselbe Frucht tragen wie der Weinstock. Ihr Denken ändert sich. Sie werden einig handeln in christlicher Gemeinschaft. Sie werden keine politischen Abzeichen tragen, sondern das Abzeichen Christi. Kann ich also streitsüchtig sein? Manchmal sind wir kampflustig. Wir haben über Black Lives Matter gesprochen. Das ist ein ganz schön kontroverses Thema. Dabei kann man die Wut kriegen. Aber nehmen wir doch mal an, jemand wäre in unserem Land ein überzeugter Anhänger der vorherigen Regierung. Und dann wird er Christ. Und er denkt jetzt anders über manche Themen als früher. Macht ihn das automatisch zu einem Anhänger der nachfolgenden Regierung? Oder drücken wir es ganz salopp so aus: Das eine ist eine Apartheid-Regierung Und die nächste wäre eine marxistische. Ich sage nicht, es ist eine, ich sage, nehmen wir es an. Würde man dann automatisch, nur weil man mit einigen Ansichten der einen Regierung nicht übereinstimmt, zur anderen wechseln? Was wäre, wenn das die einzige Option wäre? Wie solltest du dich einbringen? Oder würdest du das Reich Gottes predigen? Das nur als Frage. Sie werden im Einverständnis in christlicher Gemeinschaft handeln und kein politisches Abzeichen, sondern das Zeichen Christi tragen. Was sollen wir denn tun? Politische Fragen allein lassen. Ein großer Weinberg ist zu bearbeiten, aber während die Christen unter den Ungläubigen arbeiten, sollen sie sich den weltlichen Gesinnten nicht gleichstellen. Sie dürfen ihre Zeit nicht mit politischen Reden ausfüllen oder politisch aktiv sein, denn dadurch geben sie dem Feind Gelegenheit, sich einzuschleichen und Meinungsverschiedenheiten und Uneinigkeiten zu verursachen. Das heißt nicht, dass man nicht über die Bedeutung eines bestimmten politischen Systems auf die Prophetie sprechen darf. Denn die Bibel sagt uns, dass wir die Geschichte studieren müssen. Wir müssen Gottes Wirken in den Nationen studieren. Wir müssen das in einem prophetischen Kontext verstehen. Aber wie wir in dieser Sendereihe immer wieder festgestellt haben, wir sind Beobachter. Gottes Kinder müssen sich von der Politik und jeglicher Verbindung mit Ungläubigen fernhalten. Beteiligt euch nicht an politischen Streitigkeiten. Sondert euch ab von der Welt und seid vorsichtig, in der Gemeinde oder Schulen Ansichten zu bringen, die Zank oder Unordnung veranlassen können. Zwietracht ist das moralische Gift, das durch eigennützige Menschen in ihren Körper aufgenommen wird. Das sollte unsere Haltung sein. Man kann sicher bestimmte Ideen unterstützen, aber das dann mit einem Gesamtpaket zu verknüpfen, ist eine sehr gefährliche Sache. Eine weitere Frage, die uns erreicht war: Könnt ihr bitte den Unterschied zwischen zugerechneter und verliehener Rechtfertigung erklären? Da ist ein kleines Missverständnis in dieser Frage. Denn wenn sie lauten würde, könnt ihr bitte den Unterschied zwischen zugerechneter und verliehener Gerechtigkeit erklären? Dann wäre das leichter zu beantworten. Weil Rechtfertigung ein Rechtsakt ist. Was ist also zugerechnete Gerechtigkeit? Und was ist verliehene Gerechtigkeit? Wir wissen, dass wir aus uns selbst keine Gerechtigkeit haben. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid, sagt die Bibel. Den einzigen Anspruch auf Gerechtigkeit, den wir haben, ist die Gerechtigkeit Christi. Zugerechnete Gerechtigkeit ist eine fremde Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird. Sie wird uns zugesprochen, als ob es unsere wäre. Martin Luther nannte sie eine fremde Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit außerhalb von uns selbst. Es ist Christi Gerechtigkeit, die uns zugeschrieben wird, obwohl man es nicht verdient. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Rechtsakt und besagt, diese Person wird als gerecht angesehen, wegen meiner zugerechneten Gerechtigkeit. Es ist eine juristische Aussage und wird in dem Augenblick wirksam, wenn wir einsehen, dass wir Sünder sind, unsere Sünden bereuen und das Versprechen Christi in Anspruch nehmen, dass er unser Erlöser und unsere Gerechtigkeit ist. Dann wird dieser Rechtsakt wirksam. Verliehene Gerechtigkeit ist die Veränderung, die in uns stattfindet, die Christi Handeln in uns bewirkt. Wir können also sagen, dass die zugerechnete Gerechtigkeit Rechtfertigung ist. Die verliehene Gerechtigkeit ist Heiligung. Das ist ein Prozess und nichts, was in einem Augenblick geschieht. Aber es verändert uns. Man kann so sehr verändert werden, dass die eigene Mutter einen nicht mehr erkennt. Wenn man ein Säufer war, ist man kein Säufer mehr. Wenn man ein Dieb war, ist man kein Dieb mehr. Wenn man ein Lügner war, ist man kein Lügner mehr, weil diese Stimme und die Kraft in demjenigen wirkt. Aber man ist das nicht selbst, der jetzt der Größte wird. Es ist Christus in demjenigen, der diese Veränderung bewirkt. Also sind die zugerechnete und die verliehene Gerechtigkeit beide Geschenke von Gott. Zugerechnete Gerechtigkeit ist die Rechtfertigung. Verliehene Gerechtigkeit ist die Heiligung. So kann man das erklären. Deshalb kann man nicht zugerechnete und verliehene Rechtfertigung sagen, weil Rechtfertigung auf den zugerechneten Teil zutrifft, aber nicht auf den verliehenen.
Danke.
Gerne. Wurden Luzifer und seine Engel vor oder nach dem Sündenfall des Menschen hinausgeworfen? Nun, er wurde vor dem Fall hinausgeworfen. Es entstand ein Kampf im Himmel. Als Adam und Eva von der Schlange verführt wurden, war er schon hier auf der Erde. Er hatte noch Zugang zum Himmel. Wie wissen wir das?
Hiob.
Nun, weil das Buch Hiob uns erzählt, dass es eine Versammlung im Himmel gab, zu dem die Vertreter der geschaffenen Welt vor Gott kamen. Und der Herr fragte Satan, woher kommst du? Und er sagte, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Diese Aussage besagt etwas über Besitztum. Wenn man hin und her durchstreift, dann bedeutet das, das gehört einem. Heute hat man überall diese kleinen Schilder, die sagen, betreten unter Strafe verboten. Macht sich nun der Eigentümer über dieses kleine Schild Gedanken?
Nein.
Ihm macht es nichts aus, denn er ist ja der Eigentümer.
Ja.
Nun, Christus war der ursprüngliche Schöpfer und Eigentümer von allem.
Ja.
Und dann gab er die Herrschaft an Adam und Eva. Und Satan stahl diese Herrschaft von ihnen. So wurde er der Vertreter. Nun, wie lange hielt das an? Bis zum Kreuz. Denn dort bezahlte Christus den Preis. Und Satan wurde besiegt. Und er verlor seine Stellung. Ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Er hatte ja wohl noch Zugang gehabt. Aber er und seine Engel waren nach der Rebellion aus dem Himmel vertrieben worden. Und die Lösung, die Gott für die Rebellion hatte, war die Schaffung der Menschen.
Ja, danke. Schauen wir mal, was wir noch bekommen haben.
Ah, das Zeichen des Jona. Ich denke, worum es den Leuten hier geht, ist die Sache mit den 3 Tagen und 3 Nächten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und es gibt so viele, die sagen, die Kreuzigung war nicht am Freitag, sondern am Mittwoch. Es gab Denominationen, die das verkündigten, aber der Großteil der christlichen Welt hat es immer als Freitag bis Sonntag Angelegenheit angesehen. Nun, wie bekommen wir darauf eine Antwort? Zunächst müssen wir den historischen Kontext verstehen. Wir müssen verstehen, wie Zeit damals in der jüdischen Welt berechnet wurde. Sie bedienten sich einer inklusiven Zählweise. Jeder Teil des Tages wurde als Tag gerechnet. Ob das jetzt eine Stunde oder die ganzen 24 Stunden des Tages waren. Es war ein Tag. Am Anfang der Bibel wird der Tag mit und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag, definiert. Und es ward Abend und es ward Morgen, der zweite Tag. Etwas später wird uns in der Bibel erklärt, euer Sabbat soll von Abend zu Abend sein. Also beginnt der Tag mit dem Sonnenuntergang.
Bis zum nächsten.
Und der Tag endet mit dem nächsten Sonnenuntergang. Im Grunde ist das ein wunderschönes System. Wann wäre also Tag 1? Irgendein Teil dieser Tag-Nacht-Zeitspanne. Deshalb sprechen wir entweder von Tagen oder von Abenden und Morgen als Bezeichnung für einen Tag. Wenn man zum Buch Daniel geht, die Prophetie der 2300 Tage, heißt es Abende und Morgen, nicht wahr? Und es war Abend und Morgen der erste Tag. Das ist eine Bezeichnung für einen Tag. Es ist also nichts falsch daran, das in diesem Fall beispielsweise mit 2300 Tagen zu übersetzen. Okay, das war ihre Methode. Sie nutzten diese inklusive Zählweise. Sie führten das noch weiter. Jeder Teil eines Jahres wurde als das erste Jahr angesehen. Sie sagten aber nicht, gut, du hast im September angefangen, also wird dein Jahr nächsten September enden. Und auch, wenn man erst im Dezember dazu kam, war man immer noch Teil des Systems. Das war nämlich das erste Jahr. Deshalb hat man diese Besonderheit, dass Nebukadnezar in seinem zweiten Jahr war und Daniel schon in seinem dritten Jahr, obwohl ja Nebukadnezar derjenige war, der Daniel nach Babylon geführt hatte.
Weil man die hebräische Zählweise gegenüber der babylonischen hat.
Denn die Babylonier hatten ein sogenanntes Thronbesteigungsjahr, das aber nicht gezählt wurde. Die Bibel ist sehr präzise, nur die Menschheit bringt da etwas durcheinander und wird so verwirrt, wenn es um diese Frage geht. Also, wann wurde Jesu Christi gekreuzigt? Die Antwort darauf müssen wir in der Bibel finden. Ich habe darüber übrigens ein ganzes Bibelstudium gemacht. Das müsste auf der Webseite von Amazing Discoveries sein.
Ja, ich werde einen Link darunter setzen.
Ich glaube, es steht bei Bible Answers. Gehen wir also zu den Evangelien. Ich nehme dafür gern das Markus-Evangelium, weil es das sehr klar und deutlich zeigt. Wir können dort im Kapitel 11 anfangen. Ich mag diese Geschichte, weil das Markus-Evangelium von Kapitel 11 an die letzte Woche in Jesu Leben beschreibt. Beginnend mit dem triumphalen Einzug. Nun hatte Jesus den Sabbat mit Lazarus und seiner Familie verbracht. Jesus hatte Lazarus auferweckt und dort den Sabbat verbracht. Und am ersten Tag der Woche haben sie Jerusalem betreten. Lazarus führte das Eselsfohlen. Das war ein sehr beeindruckender Anblick. Uns werden dann die verschiedenen Situationen beschrieben, was sich ereignete, die Geschichten und was Jesus lehrte. Alles finden wir aber der Reihe nach. Es sagt uns nicht, welcher Tag es war, aber wenn man sich rückwärts durcharbeitet, findet man heraus, dass es der erste Tag der Woche war. Es war Sonntag, als der große Einzug stattfand. Jesus hatte den Sabbat mit Lazarus und seiner Familie verbracht. Es ist eine schöne Geschichte. Er ging hin, um mit ihnen am Sabbat zum Mittag zu essen. Zusammen mit Simon. Simon, der Aussatz gehabt hatte. Jesus hat ihn davon geheilt und er hätte dafür sehr dankbar sein sollen, nicht wahr? Maria Magdalena war auch dort und brachte dieses besondere Salböl, dieses wunderschöne, teure Parfüm, und sie salbte Jesu Haupt für sein Begräbnis, wie er sagte. Und sie wusch seine Füße mit ihren Tränen und Simon schaute ihn vorwurfsvoll an.
Simon was giving him the look and saying,
Ich weiß, dieser Mann hat mich vom Aussatz geheilt, aber weiß er nicht, was für eine Frau das ist? Denn er wusste das offensichtlich. Jesus sagt ihm, wenn dir viel vergeben ist, dann liebst du viel. Und er erzählte das kleine Gleichnis von dem, dem viel vergeben wurde und dem, dem wenig vergeben wurde. Das alles hat am Sabbat stattgefunden. Jetzt kommt der triumphale Einzug. Er war schon gesalbt für seinen Tod. Ich finde es sehr interessant, diese Woche, die hier beschrieben ist, ist für mich die Antithese zur Schöpfungswoche.
to the Creation Week.
Okay. So the creation. Die Schöpfungswoche bestand aus 6 Tagen und einem Ruhetag.
Ja.
Und hier hat man 6 Tage Arbeit und eine Ruhe im Grab.
Ja.
Schauen wir doch mal, ob wir unter diesem Aspekt etwas Interessantes finden. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er 2 seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Dann kommt der Bericht über den triumphalen Einzug, der erste Tag. Er sagt nicht, welcher Tag es ist. Er sagt nur, dass es der erste Tag ist. Wenn man jetzt zu Vers 12 geht, meine Bibel, eine ganz normale King James Bibel, ich habe das schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber schau, hier ist die 12 fett gedruckt. Ich mag Bibeln, die einen neuen Absatz mit einer fett gedruckten Verszählung anzeigen. Denn dann laufen die Gedanken nicht so ineinander. Vers 11 ist nicht fett gedruckt und die anderen auch nicht. Das ist alles ein Absatz. Hier fängt der nächste Absatz an und es heißt: Und als sie am nächsten Morgen Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Das war der nächste Tag, also der zweite Tag. Und es geht weiter, Vers 13 und 14 sind nicht fett gedruckt. Vers 15 ist wieder ein neuer Absatz. Es wird wieder fett gedruckt. Das geht dann bis Vers 20, der ist wieder fett gedruckt. Und als sie am Morgen vorbeikamen, das ist ein neuer Absatz, ein neuer Gedanke, das ist ein neuer Tag, es ist Tag 3. Das ist sehr hilfreich, weil es einem sagt, wann eine kleine Geschichte abgeschlossen ist und die nächste kleine Geschichte anfängt. Der Vers 12 sagt, am nächsten Morgen. Das ist also der nächste Tag. Man weiß nicht, welcher Tag das ist, das steht hier nicht. Aber wir wissen, dass es Sonntag war, weil er den Sabbat ja mit Lazarus verbracht hatte. Aber jetzt war der große Einzug und Lazarus führte das Eselsfüllen. Am nächsten Morgen, als sie Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Das sah er von Weitem einen Feigenbaum. Hier kommt die sehr traurige Geschichte von diesem Feigenbaum. Ich möchte jetzt kein ganzes Bibelstudium darüber machen.
Ja, das wäre eine Geschichte für sich.
Aber man kann fast nicht widerstehen. Feigen sind erstaunlich, weil sich in ihnen nämlich schon Früchte bilden, bevor die Blätter austreiben. Wenn sie also viele Blätter haben, was würde man erwarten?
Viele Früchte.
Genau, es war also nicht die Zeit für Feigen. Doch dieser Feigenbaum war schon voller Blätter. Also sollte er auch Früchte tragen. Die anderen Bäume hatten noch keine Blätter. Also würde man bei ihnen auch noch keine Feigen vermuten. Jesus kommt zu dem Baum und verfluchte ihn, weil er keine Frucht trug. Er war ein anmaßender Feigenbaum. Was ich an diesem Gleichnis so interessant finde, eines meiner Familienmitglieder hatte sich sehr über dieses Gleichnis aufgeregt, weil es so unlogisch erscheint, dass Jesus das tat. Aber ich denke, sie hatte diese Bedeutung dieses Gleichnisses nicht begriffen. Genau genommen ist es kein Gleichnis, sondern eine Geschichte, sozusagen ein gelebtes Gleichnis. Der Feigenbaum steht natürlich für Israel. Und er hatte Blätter. Er tat anmaßend so, als ob, aber hatte keine Frucht. Die anderen waren nicht anmaßend. Sie hatten keine Blätter. Also kann man von ihnen auch keine Frucht erwarten. Sie standen natürlich für die Heidenvölker, die keine Frucht und auch keine Blätter hatten. Sie taten nicht, als ob sie die Wahrheit wüssten und irgendjemandes Botschafter seien. Und er verfluchte den Feigenbaum, weil Israel die Wahrheit ablehnte. Das war also der zweite Tag. Das ist die letzte Woche in Jesu Leben. Wenn er also am Mittwoch gekreuzigt worden wäre, müssten wir es hier finden, nicht wahr?
Richtig.
Gut. Dann springen wir zu Vers 20. Dort heißt es, und als sie am Morgen vorbeikamen, das ist also jetzt der dritte Tag, dann berichtete es alles, was passierte, was Jesus lehrte. Eine lange Geschichte über alles, was Jesus an diesem bestimmten Tag lehrte. Und das zieht sich durch einige Kapitel in der Bibel. Wenn das also der dritte Tag war und wir um der Argumentation willen annehmen, dass es am Sonntag beginnt, dann wären Sonntag, Montag, Dienstag vorbei. In Kapitel 14 heißt es, es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Lesen wir das noch einmal. Es waren aber noch 2 Tage. Wir sind hier also am 4. Tag. Und wir lesen hier, dass Judas hinging, um den Herrn an die Pharisäer zu verraten. Er hatte eine Abmachung mit ihnen. Eigentlich wollte er, dass Jesus seine Macht zeigte. Er wollte ihn damit zum Handeln zwingen. Wenn wir hier wieder zum Vers 12 springen, sehen wir wieder, dass es fett gedruckt ist. Hier steht, und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, zuerst hieß es noch 2 Tage. Das bedeutet, es war der 4. Tag. Jetzt ist es noch einer, also Tag 5. Was passierte da? Nun, sie haben das Passahlamm geschlachtet. Welcher Tag war das? Donnerstag, oder? Die Jünger fragten ihn, wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Sie aßen das Passahlamm bei Sonnenuntergang, nicht wahr? Welcher Tag begann nach dem Sonnenuntergang?
Der 6.
Dann ist man beim 6. Tag. Also am 5. Tag bereiteten sie alles für das Abendmahl vor, was man dafür brauchte. Und das war der 5. Tag. Als die Sonne untergegangen war, war schon der 6. Tag.
Genau genommen beginnt der 6. Tag nach der Dämmerung am Donnerstagabend.
Genau. Also Donnerstagabend wurde es Freitag, der 6. Tag. Jesus ging hinaus in den Garten Gethsemane. Was dann dort im Garten geschah, darüber werde ich demnächst eine Predigt halten. Worum es dabei ging und in welcher Beziehung das zu unserer Zeit steht, was dabei wichtig ist, das wird in die nächste Predigt bei Amazing Discoveries sein. Diese Nacht, als es schon Freitag war und der Donnerstag mit dem Sonnenuntergang schon vergangen war, wurde Jesus verhaftet und hatte die Verhandlung die Nacht hindurch. Und sie hatten diese nächtliche Verhandlung, aber sie durften kein Urteil sprechen, wenn es nicht Tag war. Das war eine ihrer Regeln.
Also ich möchte es noch einmal klarstellen, so wie ich es verstehe. Wir sprechen über den 6. Tag, Donnerstagabend nach unserem Verständnis, bis zum Freitag.
Die Nacht hindurch waren sie mit der Verhandlung beschäftigt. Und gleich in der Früh, in Kapitel 15, das ist jetzt Freitagmorgen,
ja,
fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin. Das war die Verhandlung am Morgen, weil es ja jetzt legal war. Es war sehr früh am Morgen. Die Sonne war gerade aufgegangen und schon gingen sie zu Pilatus. Und dann wird uns alles berichtet, was an diesem Tag geschah. Und hier an diesem Freitag kreuzigten sie ihn.
Ja.
Am gleichen Tag. Es ist interessant, dass die Bibel uns die Stunden sagt. Sie gibt uns die Stunden dieses bestimmten Tages an. Sie berichtet, was mit ihm passierte, dass sie ihn zu Herodes brachten und wie er zur Schädelstätte kam. Dann heißt es in Vers 24, und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider auf und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Wann war nun die dritte Stunde? Wann fingen sie zu zählen an? Nicht, wann der Tag anfing und wann er aufhörte.
Mit den Morgenstunden.
Sondern sie fingen um 6 Uhr morgens an, die Stunden zu zählen. Von 6 Uhr, die dritte Stunde, wäre 9 Uhr. Um 9 hatten sie das alles schon erledigt und er war am Kreuz. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden. Dann springen wir zu Vers 33. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Es sagt uns die Stunden. Es war Finsternis von der sechsten Stunde, das war
12 Uhr
Mittag, bis zur dritten Stunde, das war 3 Uhr nachmittags. Wir sind immer noch in diesem einen Tag. Und um die neunte Stunde, das ist 3 Uhr nachmittags, rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da starb er. Wir wissen also, dass es vor dem Sabbat war. Im Vers 42 wird es deutlich ausgesprochen. Und als es schon Abend geworden war, es war also später Nachmittag geworden. Es war immer noch Freitag. Er starb um 3 Uhr. Es heißt, es war nämlich Rüsttag. Das ist der Tag vor dem Sabbat. Man darf das nicht missverstehen. Dieses Wort Rüsttag wurde nur für die Vorbereitung auf den siebenten Tag Sabbat verwendet.
Richtig, weil einige sagen, das war die Vorbereitung für den jährlichen Sabbat.
Für den zeremoniellen Festsabbat.
Ja.
Aber das macht es sehr eindeutig, dass es ein Hochsabbat war, ein jährlicher Festsabbat, der ausgerechnet auf den wöchentlichen Sabbat fiel. Dadurch wurde es ein Hochsabbat. Und wenn man über diese letzte Woche in Jesu Leben nachdenkt, ist es im Grunde die Woche der Neuschöpfung, um die Menschheit wieder im Bilde Gottes zu erschaffen. Durch die gerade besprochene, zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit Jesu. Diese letzte Woche, die mit dem glorreichen Einzug angefangen hatte, das erste Mal, dass er zuließ, als Messias anerkannt zu werden.
Ja.
Erstaunlich, oder?
Ja. Im Grunde ließ er sich als Messias und König anerkennen.
Er war der Messias, er war der König. Es riefen ihm zu, der eine, der auf dem Eselfüllen reitet. Sie kannten die Prophezeiung. Er kommt und es ist diese Woche der Neuschöpfung. So wichtig wie die Schöpfungswoche. Sogar noch wichtiger, weil es den ganzen Charakter Gottes offenbart. So schön einleuchtend. Es war der Rüsttag vor dem Sabbat. Sie legten ihn ins Grab. Sie salbten ihn so weit als möglich. Doch dann mussten sie aufhören. Warum? Weil der Sabbat anbrach. Es heißt also in Vers 16 in Kapitel 1, und als der Sabbat vorüber war, wir wissen, dass er am Sabbat im Grab war, weil es im Kapitel vorher, im Vers 46 heißt, da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einem Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein vor dem Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Dort lag er dann am Sabbat, das ist der siebte Tag. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, eindeutig. Rollen wir das rückwärts auf. Der erste Tag der Woche ist, wie wir wissen, Sonntag. Am Sabbat lag er im Grab. Vom Freitag wissen wir sogar die Stunden, so dass wir wissen, was vom Sonnenuntergang am Donnerstag bis zum Sonnenuntergang am Freitag geschah. Um 3 Uhr war er gestorben. Es war genug Zeit, ihn ins Grab zu legen. Pilatus war sogar erstaunt, dass er schon gestorben war.
Ja.
Denn den anderen wurden die Beine gebrochen, um den Prozess zu beschleunigen.
Ja, weil sie abgenommen werden mussten, bevor der Sabbat anbrach.
Richtig, nach ihren Vorschriften. Die ganze Sache ist sehr eindeutig. Vom triumphalen Einzug an hat man Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6 mit Stundenangaben. Dann lag er den ganzen Sabbat im Grab und ruhte. Es folgt der Schöpfungswoche. 6 Tage sollst du arbeiten, doch am Sabbat ruhen. Er ruhte im Grab und er stand auf, um seinen Dienst als Hohepriester fortzusetzen. Und zwar am ersten Tag der Woche.
Derjenige, der in der Schöpfungswoche ruhte und auch die Schöpfungswoche schuf, ruhte in dieser zweiten Woche ebenso.
Wie weit durften sie nach ihren Regeln, nicht nach der Bibel, an einem Sabbattag denn gehen? Sie durften nicht weiter als 1 Kilometer gehen, nicht wahr? Und es gab eine Reihe interessanter Ideen, um doch weitergehen zu dürfen. So pflegten sie Essen unter einem Stein zu verbergen, denn wo man isst, ist ja das Zuhause. Dann konnte man wieder 1 Kilometer gehen.
Hast du nicht auch schon erwähnt, dass sie es in ihren Gewändern eingenäht hatten? Dann legten sie es hin und konnten weitergehen.
Genau. An diesem Sonntagmorgen gab es 2 Männer, die den ganzen Weg nach Emmaus gingen. Erinnerst du dich?
Genau.
Und was tat Jesus?
Er erschien ihnen.
Er ging mit ihnen.
Mit Bibelstudium.
Er gab ihnen eine Bibelstunde. Für ihn war es sein Arbeitstag. Er ging an diesem Tag viele Kilometer. Die Bibel ist sehr deutlich. Es gab keine Kreuzigung am Mittwoch, denn das würde viel vom Evangelium kaputt machen.
Es ist so schön, wie die Schöpfungswoche mit der Kreuzigungswoche übereinstimmt, samt dem Erlösungsplan.
Genau, man hat die 6 Tage und den Ruhetag und wieder 6 Tage und den Ruhetag. Wird es zukünftige Propheten mit prophetischem Licht geben? Nun, Joel sagte in Kapitel 3, Abvers 1, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Das ist eine Prophezeiung darüber, dass es während des Spätregens Manifestationen geben wird. Prophetie hat 2 Bedeutungen. Die eine kann Visionen sein, die andere die Verkündigung der Wahrheit. Beide Bedeutungen werden gebraucht. Wie viele Propheten wurden normalerweise zur gleichen Zeit berufen? Nicht viele, oder? Also wir glauben, dass die Gabe der Prophetie Ellen G. White gegeben wurde. Das bedeutet nicht, dass nicht auch andere sie erhalten haben. Da gab es beispielsweise William Foy, der Visionen hatte, und Hazen Foss hatte Visionen, aber sie weigerten sich, über diese Themen zu sprechen. Und das bedeutet auch nicht, dass diese Gabe der Prophetie nur eine einmalige Sache ist. Menschen werden Träume haben und Menschen werden bedeutsame Träume haben. Aber sie sollten nicht zur Norm werden, worauf sich die eigene Religion gründet. Eine Manifestation ist nicht der beste Beweis für eine Tatsache. Der beste Beweis liegt immer in Gottes Wort. Doch ich glaube, dass Menschen Träume haben werden. Ja, ich glaube, dass Träume sehr bedeutsam sein können. Ja, ich glaube auch, dass viele von Gott in der Endzeit zur Gerechtigkeit geführt werden durch solche Träume. Aber das macht Menschen nicht zu Propheten. Es ist etwas für sie persönlich. Nur Interesse halber, weil wir über Emmaus sprachen. Als Jesus ihnen dort erschien, hätte er mit glänzender Herrlichkeit kommen können. Und sie wären auf ihr Angesicht gefallen, hätten sich gefreut, gejubelt, ihn angebetet und hätten gewusst, dass es der Jesus, dem sie gedient hatten, und er ist auferstanden. Halleluja! Preis den Herrn! Machte Jesus es auf diese Weise?
Nein.
Nein. Er verbarg seine Herrlichkeit. Er verbarg seine Göttlichkeit. Sie erkannten ihn nicht einmal. Sie sahen ihn als einen Reisegefährten an, der ein besseres Prophetieverständnis hatte als sie selbst. Also Jesus geht und legte ihnen dar. Woher?
Aus der Schrift.
Aha. Alles, was ihn betraf, erhält ihnen eine Bibelstunde.
Interessanterweise eine aus dem Alten Testament.
Da gab es noch kein Neues Testament. Er machte eine Bibelstunde mit ihnen. Und was sagten sie? Brannten nicht unsere Herzen? So heißt es doch. Dann beim Essen.
Ich möchte nur einwerfen, dass sie zurückrannten, den Weg zurück.
Das stimmt, nachdem sie ihn erkannt hatten. Aber wann erkannten sie ihn? Sie rannten zurück, nachdem er das Brot gesegnet hatte. Denn wahrscheinlich sahen sie da zum ersten Mal die Male an seinen Händen. Und ihnen wurden die Augen geöffnet. Und da erkannten sie, wer er war. Sie mussten ihn bestürmt haben und er war verschwunden. Warum tat er das? Weil sie die Augenzeugen waren. Und sie sollten nicht sagen, wir haben diese großartige Manifestation gesehen. Wir sahen Jesus und er sprach zu uns. Er lebt, er lebt. Nein, denn sie sollten Bibelstunden geben. Und so wird es auch am Ende funktionieren. Ja, Menschen werden Träume haben. Persönlich glaube ich nicht, dass wir einen neuen Propheten haben werden. Im Sinne eines Daniel oder eines Jeremia am Ende der Zeit. Aber ich glaube schon, dass viele Menschen dazu hingeführt werden, die Wahrheit zu entdecken, sogar auf wundersame Weise. Aber das Wort wird die Grundlage sein. Und durch die Schrift von Ellen G. White, die im Grunde ein Teleskop sind, das dieses Wort vergrößert. Das Wort ist die Grundlage und die Schriften von Ellen G. White sind nur ein Teleskop dafür. Sie sind nicht das Wort, sie sind das Teleskop, das das Wort vergrößern soll. Es wurde uns schon alles gesagt, was wir für die Zeit, in der wir leben, brauchen und auch für die Zeit, die vor uns liegt. Und deshalb glaube ich persönlich nicht, dass noch einmal ein derartiger Prophet kommen wird. Aber wenn es wieder einen geben sollte,
dann sollte dieser Prophet geprüft werden.
Nach?
Den biblischen Kriterien.
Genau. Nun, ich habe einmal einen Vortrag über Gottes Geschenk der Führung gehalten.
Ja.
Vielleicht kannst du einen Link anhängen. Dort werden alle Kriterien erwähnt und wir können sehen, ob sie wirklich zutreffen. Wenn sie zutreffen, denn es genügt nicht, dass jemand aufsteht und biblische Geräusche von sich gibt. Und dann denkt man gleich, oh, diese Person ist ein Prophet.
Stimmt.
Man muss doch vorsichtig sein. Sie können ja falsche Propheten sein.
Es gab ja solche Menschen zu Ellen Whites Zeit.
Ganz genau.
Die sogar bei ihr wohnen wollten. Man kann die Geschichte nachlesen. Wenn man herausfinden will, ob jemand ein Prophet ist und ob die Botschaften von jemandem, der sich Prophet nennt, wahr sind, dann ist die Bibel der Prüfstein, der Standard.
Ganz genau. Nun, diese Frage erreicht uns oft.
Ja.
Ist die Erde rund oder flach?
Na,
Ich denke nicht, dass wir diese Frage beantworten können. Wir können sie mit einem Zitat beantworten. Also sehen wir uns das Zitat an. Es stammt aus einem Brief, der 1887 geschrieben wurde. Es stammt vom Geist der Weissagung. Sie schrieb an einen Bruder, der die flache Erde vertrat. Er hatte seine Ideen darüber und war ziemlich nachdrücklich, was diese Ideen betraf. Er meinte, dass das ein zentraler Punkt der Lehre sein muss. Und so schrieb sie: Mein Bruder, unsere Arbeit besteht in der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft. Satan wird die Aufmerksamkeit der Menschen auf jede Art von Theorie und Hobby lenken, mit denen er ihren Verstand beschäftigen kann, damit sie sich nicht einsetzen, die feierliche Botschaft für diese Zeit zu geben. Mein Bruder, lass dich nicht in den Ideen verstricken, die nichts mit dem Werk für diese Zeit zu tun haben. Es ist besser, die Wahrheit zu lernen, wie sie in Jesus ist. Es ist besser, nach wahrer Frömmigkeit, nach Heiligkeit des Herzens, nach Freiheit von aller Selbstsucht und nach Freiheit von allem Neid und aller Eifersucht zu streben. Es ist besser zu beten und die Seele vor Gott zu demütigen und lass die Welt, ob rund oder flach, einfach so sein, wie Gott sie geschaffen hat. Versuche mit aller Ernsthaftigkeit, indem du treu und anhaltend Gutes tust, nach einem klaren Anspruch auf das Erbteil auf der neu geschaffenen Erde zu streben. Führe lieber die Herde Gottes, damit sie aus den höheren Strömen trinken können. Suche Gott lieber nach dem Gebot und durch Beispiel, solange er noch zu finden ist. Rufe ihn an, solange er nahe ist. Es muss eine Erweckung in der Gemeinde geben. Wenn die Lehrer das frische Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem trinken, dann können sie Menschen zum lebendigen Strom führen. Meine Seele ist niedergedrückt unter einer Last, wie es um die Dinge in New York steht. Möge Gott Helfer erwecken, Männer, die er lehren kann, demütige Männer, die er hinführen kann, im Glauben ein klares, starkes Zeugnis zu geben. Gott helfe dir, sein Angesicht zu suchen, achtsam zu wandeln, nicht auf das Ego zu achten und Jesus zu erheben. Das braucht es so dringend in dieser Zeit. Ob die Welt rund oder flach ist, wird nicht eine Seele retten, aber ob Menschen glauben und gehorsam sind, entscheidet alles. Hier ist noch ein Zitat vom Geist der Weissagung. Es ist aus dem Manuskript 145 von 1904. Ich werde nicht das ganze Zitat lesen, sondern nur das Fettgedruckte. Wir haben nichts mit der Frage zu schaffen, ob diese Welt rund oder flach ist. Worauf es ankommt, ist Gott mit ganzem Einsatz eines erneuten Herzens zu dienen, geheiligt und heilig gemacht durch das reinigende Blut Jesu Christi. Nur interessehalber noch ein weiteres aus Manuscript Releases, Band 21. Hier steht: Jene, die Theorien darlegen, ob die Erde rund oder flach ist, sollen diese Frage fallen lassen. Denn Gott hat es ihnen nicht gegeben, sie zu lösen. Sie sollen sich ernsthaft fragen, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Sie sollen die Antwort darauf beherzigen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich denke, damit können wir es belassen. Ist es falsch, das zu studieren? Ist es falsch, irgendeinen Wissenschaftszweig zu studieren? Ich glaube nicht. Aber wenn wir es hervorheben, dass wir eine besondere Ansicht darüber haben, dann werden wir mit jenen zusammenstoßen, die eine andere Ansicht darüber haben. Und bei aller Aufregung darüber geht das Evangelium unter. Also werden wir uns bei Amazing Discoveries aus dieser Debatte heraushalten. Was nicht bedeutet, dass wir es nicht studieren. Aber wir werden uns in diese Diskussion nicht einmischen.
Genau.
Diese Frage wird so oft gestellt. Was sollen wir machen?
Ja.
Müssen wir die Städte verlassen?
Das ist die Frage, die ich gerade erwähnen wollte.
In diesem Gespräch werden wir uns nicht damit befassen, ob wir die Städte verlassen müssen. Das heben wir uns für ein andermal auf.
Ja, das wird in einer der nächsten Folgen Thema sein.
Die nächsten Folgen werden sich wieder mit der Zeit, in der wir leben, beschäftigen, ob wir die Städte verlassen sollen und wo wir uns im Plan befinden. Und was passieren wird und was in bestimmten Ländern passieren wird. Das sind schon
sehr interessante
Fragen. Die Leute fragen, wie ziehen wir unser eigenes Gemüse auf? Wie sollen wir das machen, wenn wir kein eigenes Grundstück Land haben? Was machen wir unter diesen oder jenen Umständen? Noch einmal, es gibt keine Pauschallösung. Gott muss uns führen. Wir sollten nicht impulsiv handeln, sondern so handeln, wie Gott Türen öffnet und uns klar zeigt, was wir diesbezüglich tun sollen und wie wir handeln sollten. Es gibt eine Aussage, in der sie sagt, erwerbt euch Land, wo ihr euer eigenes Gemüse anbauen könnt, denn die Zeit mit Kaufen und Verkaufen wird sehr heftig sein. Und die Leute sagen, aber wir haben doch keine Erfahrung mit dem Anbau von eigenem Gemüse. Man kann auf sehr kleinem Raum Mikrokultur machen. Und man kann sich seine eigenen Vorräte auch im Haus ziehen.
Ja, im Haus.
In einer Wohnung. Man braucht keine Riesenfläche Land, um das zu tun. Man kann zum Beispiel Sprossen ziehen, um gutes, frisches Grün zu bekommen.
Sprouting, for example, is a way to get good, fresh greens. So,
also bevorrate dich mit einigen guten Samen. Einige keimen sehr leicht und lassen sich leicht zu Sprossen ziehen. Darunter ist natürlich Alfalfa, das keimt sehr gut. Bevorrate dich mit solchen Samen und besorge dir ein paar Gläser für Keimlinge und fang an, Sprossen zu keimen. Informiere dich im Internet darüber.
Es gibt viele Videos dazu.
Ja, jede Menge Informationen darüber.
Ja, meine Frau und ich, wir waren das auch nicht gewöhnt. Aber mit der Zeit, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen,
dann macht es sogar Spaß.
Ja, sehr.
Und es ist wirklich einfach. Und Mikrogrün, das ist so unglaublich. Was für Samen sollte man verwenden? Fangt am besten mit solchen an, die ganz einfach und zuverlässig keimen. Alfalfa funktioniert gut, oder auch Kichererbsen, Sprossen oder Linsen und Mungobohnen. Deren Keimung geht leicht. Fang nicht mit Sachen an, die schwierig sind und Kopfschmerzen bereiten, wie Sojabohnen. Die entmutigen nur. Fang mit Sachen an, die leicht funktionieren. Das gilt auch für Mikrogrün. Mikrogrün kann man in einer Wohnung machen. Dafür braucht man keinen Platz. Was wirklich gut funktioniert, sind Sonnenblumenkerne. Man kann sogar die billigen verwenden, die mit der Schale verkauft werden. Man lässt sie so hoch wachsen und dann ernten, einfach mit einer Schere abschneiden. Das kann man zu einem Pfannengericht geben, dem Gemüse beifügen. Man kann sie auch grün essen, wenn sie nicht zu groß sind. Sonst tut man sich beim Kauen schwer. Dann setzt man neue an. Das macht doch Spaß.
Man kann sie auch aufs Brot legen.
Ja, ein Sandwich. Das ist eine ausgezeichnete Nahrung. Was auch sehr gut für den Mikroanbau ist, sind Leinsamen. Das denkt man vielleicht gar nicht, aber das funktioniert wunderbar. Weizen oder Gerstengras wäre auch sehr interessant. Aber Weizengras müsste man entsaften, während man Sonnenblumen einfach essen kann. Brokkoli geht auch sehr gut zu keimen. Das gibt ein wunderbares Mikrogrün. Dafür braucht man gar nicht viel. Dadurch bekommt man Frischkost und viele Mineralstoffe und so weiter. Wenn man ein kleines Stück Land hat, ist man König und Königin. Sollten wir unser eigenes Gemüse ziehen? Ich habe vor einiger Zeit darüber einen Vortrag gehalten. Wir könnten einiges grundsätzlich ansprechen. Wenn man Gartenbau betreiben möchte, der alle notwendigen Mineralstoffe liefert, muss man biologisch gärtnern. Man kann vieles tun, aber biologisch gärtnern ist einfach umso viel besser.
It's just so much better.
Yeah.
Now,
Einige der Mineralstoffe, die man für das Pflanzenwachstum braucht, sind Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Schwefel und Calcium. Den Stickstoff braucht man für Proteine, Phosphor für den Energietransfer, Kalium für den Kohlenhydratstoffwechsel und den Wasserhaushalt. Magnesium findet man im Chlorophyllmolekül. Schwefel braucht man für die Proteine und viele Coenzyme, die mit den Enzymen zusammenarbeiten. Calcium für starke Zellwände und so weiter. Die konventionelle Landwirtschaft konzentriert sich meist auf diese Mineralstoffe und versorgt die Pflanzen in flüssiger Form damit. Damit wird die Pflanze im Grunde ernährt. Im biologischen Anbau ernährt man die Pflanze nicht, sondern versorgt den Boden. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen beiden Arten. Und denjenigen, die sehr mit dieser Ansicht der Pflanzenversorgung durchgedrungen sind, fällt es schwer, umzudenken und sich auf dieses Konzept einzulassen, den Boden zu ernähren. Wenn man Pflanzen mit diesen wesentlichen Stoffen versorgt, kann man ganz schön beachtliche Pflanzen bekommen. Aber was ist mit all den Materialien, die man übergangen hat? Denn auch diese sind sehr wichtig. Die löslichen wären Stickstoff, Phosphor, Kalium und Magnesium. Die schwerlöslichen wären Calcium, Schwefel, Bor, Eisen, Kupfer, Mangan und Zink. Müssen wir denn alle diese Details wissen? Oder muss man ein Biochemiker sein und das alles verstehen?
Das entmutigt viele möglicherweise überhaupt anzufangen.
Also machen wir es ganz einfach. Wenn man übrigens in die Materie tiefer eintauchen will, dann ist Magnesium übrigens notwendig für die Pflanzen, denn Chlorophyll enthält Magnesium. Also denken Leute, sie müssen dem Boden viel Magnesium zufügen. Doch wenn man das tut und die Magnesiumkonzentration im Boden zu hoch wird, dann sterben die Bakterien. Also würde man im Grunde nur die Pflanze füttern. Magnesium wird von der Pflanze leicht durch die Blätter aufgenommen, durch die Spaltöffnungen. Im Morgentau sind auch Mineralien und so können sie auch auf diese Weise aufgenommen werden. Es gibt einiges, was sehr kompliziert werden kann. Versuchen wir es also, es mit ein paar grundlegenden Fakten einfach zu halten. Mineralien müssen zusammenwirken. Wenn man sich das hier betrachtet, sieht man viele Mineralien, Seelen, Eisen, Calcium und all die Verbindungen, die Reaktionen zwischen diesen Mineralstoffen darstellen. Nimmt man also nur 5 dieser Mineralstoffe und füttert damit die Pflanzen, was die moderne Düngemittelindustrie tut, kann man zwar Pflanzen bekommen, die gut aussehen, aber viele Krankheiten haben. Also muss man viel spritzen, um sie durchzubekommen. Das ufert dann aus. Deswegen möchte man, dass der Pflanze alle diese Mineralstoffe zugänglich sind. Wo finden sich all diese Mineralstoffe? Nun, man findet sie im Boden. Auch Vitamine und Mineralstoffe spielen zusammen. Daher braucht man viele Mineralien. Zink ist dabei sehr wichtig. Auch Seelen oder Eisen und Kupfer sind wichtig. Nun, man braucht sie alle. So wie Vitamine zusammenwirken und man nicht nur ein einziges Vitamin braucht. Denn dieses Vitamin wirkt mit einem anderen zusammen, dieses wiederum mit einem weiteren und so weiter. Also braucht man die ganze Bandbreite und sollte sich dessen bewusst sein. Man braucht ja auch den ganzen Prozess, der abläuft. Die moderne Landwirtschaft neigt dazu, dem Boden leicht lösliche Mineralstoffe zuzuführen, um, wie wir schon sagten, die Pflanze zu versorgen. Biologischer Landbau funktioniert auf diese Weise. Hier haben wir den produktivsten Landbau der Welt. Der Mensch hat nicht eingegriffen. Hier haben wir einen tropischen Dschungel. So etwas findet man beispielsweise am Amazonas. Wer ist hier der Gärtner?
Gott.
Gott ist der Gärtner. Hier hat noch niemand gepflügt.
Nein.
Das ist der produktivste Landstrich der Welt. Wie betreibt Gott seinen Gartenbau? Auf dem Boden sind viele Überreste und Abfall, nicht wahr? So sieht ein Waldboden aus. Was wächst hier? Beispielsweise Pilze, es gibt verrottende Bäume. Der hier sieht gefällig aus. Sagen wir einfach, er wurde nicht gefällt, sondern stürzt von selbst um. Es gibt auch viel verrottete Blätter und keinen Pflug. Dazu hat man diese riesigen Bäume. Sie bringen das hervor, was Millionen von Tieren zum Überleben dient. Nun, wie macht Gott das? Das ganze organische Material füttert die Bodenorganismen. Darunter sind Mikroorganismen und Makroorganismen. Diese leben von diesem organischen Material, so wie auch du organisches Material isst. Im Grunde liefern sie durch diesen Prozess die Nährstoffe für die Pflanzen, die darauf wachsen. Wie geschieht das denn? Hier ist eine Darstellung dieser Vernetzung im Boden mit all diesen Lebewesen, wie Nematoden, Gliederfüßler, Urtierchen und Bakterien, die alle darin leben. Und es gibt die, die uns stören, wie beispielsweise der Maulwurf, der unseren Garten umgräbt, oder Vögel, die den Boden Stickstoff geben. All das zusammen ist ein harmonisches Zusammenspiel in diesen Wäldern, nicht wahr? Dort findet das statt. Also, der Boden selbst muss all diese Mineralstoffe enthalten. Alle Mineralstoffe des Periodensystems und nicht nur fünf. Wenn man in eine Gegend kommt, wo der Boden ausgelaugt ist, ist das kein guter Boden. Wie kann man das wiederherstellen? Man muss nicht verzweifeln, sondern kann es wieder gut machen. Denn es gibt bestimmte Dinge, die man dem Boden zufügen kann. Weicherdiger Rohphosphat ist ein wunderbares Material. Weicherdiges Rohphosphat ist ein Gestein, das fein vermahlen ist. Es enthält viele Mineralstoffe, aber besonders viel Phosphat. Aber nicht in einer löslichen Form, sondern es ist in diesem Gestein eingeschlossen. Vermahlt man es, kann die Pflanze es nicht aufnehmen. Es muss aus diesem Gestein gelöst werden, das phosphathaltig ist. Gott sprenkelt keinen Dünger über diese Wälder, aber er hat Gestein im Boden, das Phosphat enthält. Wenn man in einer Gegend lebt, wo der Boden nicht genug enthält, besorg dir weicherdiges Rohphosphat, wenn du kannst. Mancherorts ist es leicht zu bekommen, aber eben nicht überall. Deswegen muss man nicht verzweifeln, es gibt Alternativen. Kalkstein. Algenkalk ist sehr reich an Calcium, enthält aber auch eine Menge anderer Mineralien. Dolomitkalk enthält Magnesium. Wenn der Boden außerordentlich arm an Magnesium ist, kann man Dolomitkalk verwenden. Aber generell gesagt wäre Algenkalk das Mittel der Wahl bei biologischem Landbau. Algenkalk ist sehr preisgünstig und bei jedem Coop erhältlich. Besorg dir einfach einen Sack davon und füge es dem Boden hinzu. Wenn der Boden schon sehr alkalisch ist und man ihn etwas saurer haben möchte, könnte man Gips hinzufügen, der Schwefel, also Sulfat, enthält. Das senkt den pH-Wert. Bei sehr alkalischem Boden würde man also Gips hinzufügen. Wäre der Boden dagegen sehr sauer, würde man Algenkalk beigeben. Man kann auch Vulkanasche dazugeben. Vulkanasche ist erstaunlich. Sie enthält alle Mineralien. Falls man kein Rohphosphat bekommt, kann man auf Vulkanasche zurückgreifen. Granitmehl ist dagegen sehr reich an Kalium, enthält aber trotzdem auch die anderen Mineralien. Man kann ja sehen, welche dieser Zusatzstoffe in deiner Region erhältlich sind und sie bei Bedarf auch in Kombination dem beifügen. Es wird nichts verändern, aber helfen, den Boden anzureichern. Das bringt die Mineralien in den Boden, macht sie aber für die Pflanzen noch nicht verfügbar. Deswegen werden Leute üblicherweise sagen, das ist doch nutzlos.
Denn man bringt es nur in den Boden ein.
Man packt es in den Boden und für die Pflanzen ist nicht alles verfügbar. Okay, aber hier kommt die Schönheit beim biologischen Landbau hinzu. Wir werden darüber gleich sprechen. Vom Gesteinsdünger wird doppelt so viel wie bei handelsüblichen Mengen dazugegeben. Man kann dem Boden viel beifügen. Das Schöne daran ist, dass es für die nächsten Jahre ausreicht. Man hat sie dem Boden zugefügt. Jetzt braucht man einen Plan, wie man die Mineralien aus dem Boden in die Pflanzen bekommt. Mische die Gründüngung unter den mineralischen Dünger und die Gesteinsmehle, um sie effizienter zu machen. Jetzt kommt der Trick. Bakterien im Boden produzieren Säuren, die die Mineralien im Boden für die Pflanzen verfügbar machen. Also sollte man viele Bakterien im Boden anstreben. Wie bekommt man die Bakterien in den Boden? Dazu muss man den Boden füttern. Wie geht das? Mit organischem Abfall, mit Kompost, also organischem Material. Die Bakterien brauchen Nahrung, so wie du auch essen musst. Sie leben von diesem organischen Material. Also lieferst du das organische Material, sei es Grunddüngung oder am besten Kompost oder Teile davon. All die anderen Organismen wie der Kompostwurm kommen und zerlegen das als Festschmaus für die Bakterien. Dein Magen produziert doch Säure, um Nahrung zu verdauen, nicht wahr? Vor allem das Protein. So produzieren die Bakterien Säure, um das organische Material zu verdauen. Diese Säuren wirken zweifach. Einmal helfen sie bei der Verdauung des organischen Materials, das dem Boden zugefügt hat, aber sie lösen auch die Mineralien aus dem Gestein im Boden, damit sie für die Pflanzen verfügbar werden. Wie erhält die Pflanze sie? Wird sie damit überschwemmt oder geschieht es fortdauernd?
Kontinuierlich.
Genau, kontinuierlich. Und das möchte man. Darin liegt die Schönheit beim biologischen Landbau. Das Wichtigste beim biologischen Gärtnern ist also der Kompost. Der Kompost ist das Herzstück des Gartens. Es ist das Futter des Gartens. Wenn man Kartons und Papier oder Küchenabfälle im Haus hat, Blätter und all das wird zu Gold. Man wirft es nicht weg.
Auch Grasschnitt.
Man kann also Papier oder auch Garten- und Küchenabfälle dazu verwenden. All das dient der Kompostherstellung. Man kann Kompost natürlich auch einfach kaufen. Aber wenn man nicht kaufen oder verkaufen kann, muss man doch seinen eigenen herstellen. Hilfreich ist bei der Kompostherstellung ein Behältnis wie das hier. Dort hinein kommt dann das ganze Pflanzenmaterial und man erlaubt ihm durch Verrottung Kompost zu werden. Kompost sollte feucht, aber nicht nass sein. Man muss ihn also beständig feucht halten, aber nicht klitschnass. Er darf nicht stinken, sondern muss diesen herrlichen, erdigen Geruch haben. Damit sogar die Bakterien sagen, huch, was ein tolles Restaurant. Ich liebe das Zeug. Kompost ist Herz und Seele des biologischen Anbaus. Kompost ist Herz und Seele des biologischen Anbaus. Kompostierung funktioniert am besten in Behältern aus Holz und Draht oder in Strohballen. Man kann jedes System verwenden. Wenn man ein großes Grundstück hat, zeige ich gleich, was man tun kann. Man lockert den Boden dort, wo man den Kompost anlegen möchte. Errichte den Kompost 2 Meter hoch und oben gewölbt. Man fügt abwechselnd Schichten aus Erde, Stroh und Unkraut zu. Im Grunde möchte man im Wechsel immer braunes und grünes Material haben. So macht man das professionell. Wenn man es nicht so professionell macht, weil man gar nicht die Zeit dafür hat, wie ich zum Beispiel, schmeißt man einfach alles auf einen Haufen, gießt Wasser drüber, betet und hofft das Beste. Und so funktioniert das.
Ja, das funktioniert.
Ja, man muss graben und es ist so etwas mehr Arbeit, weil man das noch nicht verrottete Zeug herausholen und neu umsetzen muss. Also, wenn ich es tun muss, setze ich ihn um. So macht man das. Hier haben wir solche Behältnisse. Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen und auch Behälter aus Heu oder Strohballen machen. Dabei muss man Schlitze lassen, damit Luft hineinkommt. Und man wirft das ganze organische Material hier hinein. Die Ballen werden dann auch zum Teil des Komposts. Wenn es vor sich hinrottet, kann man es für den nächsten Haufen verwenden. Alles, was verrotten kann, kommt da hinein. Man fängt mit ein paar Schichten an, wenn man es professionell machen will und Zeit hat. Ich machte es früher so. Einfach die Strohballen aufschichten und alles hineinwerfen. Bis zum Ende der Saison ist schon die Hälfte davon zu Kompost geworden. Dreht es dann einfach um, nimmt den äußersten Teil und wirft ihn in den Kompost fürs nächste Jahr. Das macht schon Spaß. Dann kann man Hochbeete verwenden. Je älter man wird, desto besser sind Hochbeete.
Ja, dann muss man sich nicht so tief hinunterbücken.
Ja, die Schwerkraft wird zum Feind, wenn man älter wird. So ein Hochbeet ist sehr schön. Man kann alles Mögliche verwenden, um ein Hochbeet zu bauen. Hier haben sie Betonsteine dazu verwendet. Dort hinein kann man jegliche Art von organischen Abfällen geben. Sogar Äste in den unteren Bereichen. Nur oben braucht man eine Schicht guten Bodens und reichlich Kompost. Und wenn der Boden diese Zusätze wie Rohphosphat oder Algenkalk enthält, hat man alle Mineralien. Und diese Bakterien sind so glücklich mit ihrem Kompost, dass sie anfangen, diese erstaunlichen Dinge herzustellen. An etwas anderes sollte man auch denken, nämlich alte Kultursorten. Diese Samen wurden nicht manipuliert. Es gibt viele Geschäfte, die alte Kultursorten führen. Man kann auch im Internet suchen und sie sich per Post schicken lassen.
Ja, das geht.
Das ist der einfachste Weg, sie zu bekommen. Bei den Leuten wächst das Bewusstsein dafür und sogar unsere Geschäfte haben jetzt alte Kultursorten. Mich hat das fast umgehauen, als ich das letztens sah. Das Schöne an den alten Sorten ist ihr Geschmack. Sie sind vielleicht nicht so ertragreich wie die anderen, aber ihre Qualität ist einfach unglaublich. Eine Beefsteak-Fleischtomate ist zum Beispiel etwas Wunderbares. Man kann all diese Sachen im Freiland ziehen oder in einem Gewächshaus, wenn man in einer kalten Region wohnt. Biotomaten sind einfach ganz wunderbar. Das ist mein Boss und sie steht da mit unserem Papagei. Das ist schon ein paar Jahre her. Und das waren ein paar Tomaten aus unserem kleinen Garten. Wir hatten ein Netz zur Beschattung aufgespannt und dann unsere Tomaten so gezogen. Hier ein kleiner Tipp. Wenn man Tomaten anbaut, wächst sie nach oben und macht viele Seitentriebe. Wenn man diese Seitentriebe vorsichtig ausbricht und nur den Mitteltrieb stehen lässt, erhält man unten Tomaten und dann wieder eine Ernte und noch eine Ernte. Man sollte die unteren Blätter entfernen, damit sie nicht nass werden und nicht so leicht Pilzkrankheiten bekommen und eingehen. Es wird eine wunderschöne Pflanze. Bei Tomaten ist es auch wichtig, einen gut entwickelten Wurzelstock zu bekommen. Wenn man den Sämling hat, der langsam größer wird und dessen Wurzeln noch so sind und man ihn genauso tief umpflanzt, erhält man schon eine schöne Pflanze, aber sie wird nicht so kräftig. Man sollte also, wenn die Pflanze ungefähr so groß ist, also etwa 10 cm hoch, dann knipst man die unteren kleinen Blättchen ab, pflanzt sie tiefer. Sie wird am ganzen Stamm in der Erde Wurzeln entwickeln und eine viel kräftigere Pflanze ergeben. Wenn man Angst hat, die kleinen Blätter zu entfernen,
diese kleinen, feinen Haare
bilden sich dort Wurzeln im Boden. Also unten entfernt man die Blätter und zieht sie nach oben. Man fängt unten mit der Ernte an und irgendwann ist die Pflanze an der Decke. Man kann sie an einer Schnur ziehen, die man dann lockerer macht, damit die Pflanze am Boden liegt und wieder nach oben wachsen kann. Dadurch kann man so viel ernten.
Von nur einer Pflanze.
Ja, von einer Pflanze. Da werden einige Leute satt. Das ist eine unglaubliche Sache und macht Spaß. Aber wie ich schon sagte, man kann im Haus Mikrokultur machen und dann hat man auch gesundes, frisches Grün zu essen. Damit wertet man seine anderen Vorräte auf, wenn man es zum Beispiel zu Kartoffeln isst. So sah unsere Tomatenernte aus. Das war eine leckere Beefsteak-Tomate. Ein schönes Stück davon mit Avocado auf einer Scheibe Brot und man lebt besser als ein König. Das waren einige unserer Gurken. Damit hätte man jemand erschlagen können, so groß waren sie. Das macht wirklich Spaß und man bekommt unglaublich viel heraus.
Ich muss dir recht geben, der Geschmack ist wirklich unvergleichlich.
Nein.
Als ich das erste Mal etwas aus eigenem Bio-Anbau gegessen habe.
Wenn man einen Biosalat aus dem Garten nimmt und dagegen einen aus dem Laden, schmeckt der eine nach Wasser und etwas knackig, während der andere so...
Ja, man muss sich erstmal an diesen Geschmack gewöhnen.
Ja, das liegt wahrscheinlich an den Mineralien. Wow, was ist das denn? Einige Leute meinen sogar, irgendwas muss damit verkehrt sein. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat,
will man nicht mehr zurück.
Nein, man mag das andere einfach nicht mehr.
Das ist wie mit selbstgebackenem Brot. Und das aus dem Geschäft. Seit 3 Jahren backen wir selbst. Und wenn es dann mal ein gekauftes gibt, kriegt man es fast nicht mehr hinunter.
Ja, das macht Spaß. Nun, einige Leute fragen, was machst du gegen die ganzen Schädlinge? Pflanzen aus herkömmlichem Anbau haben wenig Widerstandskraft, weil sie nur eine Schmalspurversorgung mit den nötigen Mineralien erhalten. Sie sehen gut aus, bekommen aber nicht alles, was sie brauchen, und so haben sie wenig Widerstandskraft. Eine Pflanze im Bioanbau ist robuster. Wie geht man mit Schädlingen um? Wir benutzen recht einfache Mittel zur Bekämpfung. Natürlich hat man auch Schädlinge, aber ganz allgemein kann man sagen, dass schwache Pflanzen anfälliger sind als starke. Wenn man beispielsweise ein Beet mit Brokkoli hat und eine ist voller Läuse, dann muss man deswegen keinen nervösen Zustand bekommen, sondern man nimmt diese Pflanze heraus und wirft sie weg. Nicht mehr auf den Kompost.
Einfach entsorgen.
Einfach weg damit. Die anderen sollten relativ unbelastet sein. Doch wenn man einmal Läuse oder weiße Fliegen oder so etwas bekommt, vor allem wenn es warm und feucht ist, kann es zu Pilzbefall kommen. Tomaten sind da sehr empfindlich. Man kann den bodennahen Teil der Pflanze blattfrei halten, das hilft. Aber man kann auch sehr einfache Mittel gegen Schädlinge herstellen, die auch fungizid wirken. Eines der besten ist Neemöl. Es gibt ein Rezept, wie man ein Spray mit Neemöl herstellen kann. Es besteht im Grunde aus 2 Teilen Neemöl und einem Teil natürlicher Flüssigseife. Normale Flüssigseife oder Geschirrspülmittel kann man nicht verwenden, weil da zu viele andere Sachen drin sind. Das wäre nicht gut. Man braucht also natürliche Flüssigseife. Vielleicht bekommt man ja in einem Bioladen oder Reformhaus natürliche Flüssigseife. Einfach eine natürliche Seife ohne all den Mist, dann sollte man die verwenden. Man nimmt also 2 Teile Neemöl und eine Flüssigseife. Wenn man keine natürliche bekommt, könnte man sie selbst herstellen. Einfach ein Stück hausgemachte Seife. Keine dieser Seife mit den ganzen Zusatzstoffen wie künstlichen Sulfaten und Schaumbildnern. Einfach eine Naturseife.
Deine Frau hat einen ganzen Vortrag über Seifenherstellung gemacht.
Ja, stimmt.
Ich werde den Link dazu setzen.
Ja, setz den Link dazu. Aber wenn jemand das nicht selbst machen will, ist das auch okay. Er sollte eben nur eine einfache, natürliche Seife kaufen, wie etwa Kernseife. Man raspelt etwa eine Tasse voll klein und mischt das mit 3 Tassen kochend heißem Wasser. Dann löst man sie darin auf. Man kann es auch in der Hand stellen und umrühren, bis sie sich aufgelöst hat. Das ist die Flüssigseife, die man in einer Flasche aufbewahren kann. Das wäre also die Flüssigseife und man braucht das Neemöl. Um daraus ein Pestizid zu machen, nimmt man, wie gesagt, 2 Teile Neemöl und einen Teil Flüssigseife. Man könnte also 2 Esslöffel voll Neemöl und 1 Esslöffel voll Flüssigseife nehmen. Das vermischt man dann gründlich. Davon nimmt man dann 3 Teelöffel voll. Öl und Seife müssen wirklich gut vermischt sein. Es wird dann weißlich. Die Amerikaner würden jetzt sagen, man nimmt eine Gallone Wasser. Das sind etwa 4,5 Liter. Und fügt 3 Teelöffel dieser Mixtur hinzu. Das ist dann das Spray. Es wirkt vorbeugend gegen Pilzbefall, aber wenn schon starker Befall da ist, muss man den mit einem Kupferspray bekämpfen. Aber wenn man regelmäßig mit diesem Spray arbeitet, hält man die Schädlinge und auch Pilzbefall fern. Das kann man sehr gut anwenden. Also, so sah unsere Ernten aus. Ich bin sicher, ihr kriegt noch größere Gurken hin. Wir hatten eine, die war 1 Meter lang. Das war eine alte Kultursorte. Sie hieß Japanese Long. Was für eine erstaunliche Gurke. Sie war etwas stachelig, aber mit einem wunderbaren Geschmack. Sie war ungefähr so dick und 1 Meter lang. Das ist wie eine Zeltstange. Das kann man alles anbauen. Eine Auswahl von dem, was wir angebaut haben. Und wir haben Basilikum getrocknet. Das kann man mit biologischem Anbau erreichen. Man kann erstaunliche Ernten haben. Riesige Lauchpflanzen. Das Interessante ist, wenn man Lauch anbaut, dann sollte man ihn nicht einfach herausreißen, sondern abschneiden.
Und er wächst nach.
Wenn man den Wurzelbereich in der Erde lässt, wächst er nach. Beim Salat ist es genauso. Es wird nicht mehr so groß wie beim ersten Mal, aber beim Lauch funktioniert das ganz gut. Das müsste gut funktionieren. Man kann schöne Kürbisse bekommen. Diese Kulturen möchte man bekommen, aber man möchte sie in Bioqualität aus eigenem Anbau. Fazit: Wenn man ein Grundstück außerhalb der Stadt erwerben kann, um aus der Stadt herauszukommen, mit etwas Fläche, um mit biologischem Anbau zu experimentieren, bis man seine eigene erste Ernte hat. Es wird Probleme geben. Es gehört zum Leben dazu, dass mal etwas schief läuft. Das macht es auch spannend. Na, dann fängt man eben wieder von vorne an. Irgendwann kommt ein Maulwurf oder Erdrauben oder dies oder jenes.
Und Heuschrecken.
Ja, auch Heuschrecken. Aber Gott ist gut. Man bekommt immer noch das, was man braucht. Also legt los. Um bis dahin durchzuhalten, kann man ja im Haus mit Mikrogrün und Sprossen anfangen. Gott wird es segnen, wenn man seine Zeit in diese Art der Beschäftigung steckt.
Danke, Walter. Ich glaube, wir haben eine große Bandbreite von Fragen und Themen angesprochen. Ich spreche noch ein Gebet.
Ja, gerne.
Unser himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir hier zusammen sein und all das besprechen konnten. Danke, dass du uns auch so wunderbare Nahrung gibst, die uns erhält und so leben lässt, wie du es möchtest. Hilf uns in dieser Zeit zu erkennen, was wir tun sollten und wann wir es tun sollten. Bring uns auch wieder zusammen und segne auch die Zuschauer. In Jesu Namen. Amen.
Amen.